Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ihre Krimireihe um die Staatsanwältin Chastity Riley, die hat bei uns in der Lesart-Redaktion Begeisterung ausgelöst. Neue Bände wurden sich quasi aus der Hand gerissen und wir waren damit nicht allein. Simone Buchholz hat dafür auch mehrfach den Deutschen Krimipreis, viel Lob und Scharen von Fans bekommen. Jetzt hat sie das Krimischreiben erstmal sein lassen und etwas ganz anderes ausprobiert. Unsterblich sind nur die anderen, heißt der neue Roman von Simone Buchholz. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen und ich mit ihr in Hamburg verbunden bin. Herzlich willkommen. Hallo, Simone Buchholz.
Hallo, liebe Frau Gerg. Hallo.
Eigentlich hätte ich wahrscheinlich Ahoi sagen müssen bei diesem Seefahrerstück. Da geht es ja um zwei Frauen, die auf so eine Nordatlantikfähre kommen. Die beiden suchen drei Freunde und gehen dann auf dieses Schiff, das Richtung Island unterwegs ist. Aber das ist dann alles so ein bisschen seltsam, eher so eine Parallelwelt. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich war 2019 auf so einem Schiff. Also das war nicht so seltsam, aber das war eine Fähre, die Norröna, die von Norddänemark über die Färöer nach Island fährt und ein Versorgungsschiff ist. Die fährt da nonstop. Und ich war da auf einem Krimi-Festival tatsächlich. Und weil da so wahnsinnig, mein November, Nordatlantik, man kann sich vorstellen, wie die See so unterwegs ist, nämlich ganz schön stramm. Und ich wusste nicht, wie seekrank ich werde und war deshalb nicht so vorbereitet und habe mir dann an Bord seekrank, so gegen Seekrankheit Pillen besorgt. Und das ist sowas wie ein ganz primitives Antidepressivum. Und mir ging es wahnsinnig gut die Woche auf dem Schiff. Und ich habe mich immer verbundener gefühlt mit diesem Schiff und kam dann da runter, beziehungsweise emotional kaum wieder runter und hatte das Gefühl, okay, der nächste Roman, den ich schreibe, der muss irgendwie muss mit diesem Schiff zu tun haben.
Also hat weniger das Meer diese Fantasien ausgelöst als die Tabletten. Das ist ja auch interessant. Wer weiß, was dann erst an Land passiert wäre. Weil das ist ja so ein Schiff, auf dem leben dann unsterbliche Wesen. Es gibt keinen Kummer mehr, aber irgendwie auch keinen Ausweg mehr. Ist das auch so ein bisschen eine Neuversion vom Fliegenden Holländer?
Ja, es ist vielleicht eine weibliche Version des Fliegenden Holländers, glaube ich. Also es fällt so eine Art Fliegender Holländer-Satz irgendwann in dem Buch, der nämlich im Prinzip so geht, ich gehe hier nie wieder weg, ich bleibe hier auf ewig. Und wenn man sowas auf See sagt, sollte man sehr vorsichtig sein, weil das wird dann oft missinterpretiert von Wesen, die in der Lage sind, daran dann auch was zu ändern, an der eigenen Route, die man so hat auf dem Meer. Also wahrscheinlich ist das sowas wie eine weibliche Version des Fliegenden Holländers.
Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben. Das sind wirklich schillernde Figuren, die da auf diesem Schiff unterwegs sind. Der melancholisch gut aussehende Kapitän Richard, dann gibt es eine fantastische Barfrau. Irgendwie wandeln sich alle ständig. Was sind das eigentlich für Wesen?
Naja, also der Kapitän Richard William Jones aus Liverpool ursprünglich war schon auf der Titanic und ist sehr, sehr alt, ist aber sonst einfach ist ein typischer Kapitän von so einem B-Schiff, keine große Hoffnung mehr hat, nochmal was zu werden. Die Barfrau oder die Barfrauen, würde ich sagen, sind ganz typische Barfrauen. Also Barfrauen haben immer was Göttliches, sind die Herrscherinnen über die Szenerie, über das Setting, über den Alkohol und sind in der Lage, sich zu verändern, sich zu entwickeln, sich zu verwandeln. Und dann gibt es aber noch ganz normale Menschen. Also es gibt drei Typen, Flavio, Mo und Tarik, die auf diesem Schiff verschwinden. Und es gibt zwei Frauen, Eva und Marlin, die 4 Wochen nach dem Verschwinden der Jungs aufs Schiff steigen, um versuchen, die zu finden. Also letztlich ganz normale Leute.
Diese merkwürdigen Dinge, die haben sich ja schon im letzten Band mit Chastity Riley in Schottland abgezeichnet. Da gab es ja auch schon sprechende Tiere, Tote, die kurzfristig wieder auftauchen. Der Fluss hat miterzählt. Ist das dann doch so ein bisschen auch wieder eine Art logische Fortsetzung, zumindest der schriftstellerischen Fantasie?
Ja, ich glaube, als ich den letzten Riley-Band River Clyde geschrieben habe, war mir schon klar, wo ich hin will ungefähr und hab mit ganz angezogenen Zügeln noch irgendwie versucht, dem Genre zu entsprechen und wusste aber schon, was ich danach machen will und dann auch machen darf. Und insofern ist es definitiv eine Weiterentwicklung und gar nicht so sehr ein Neustart, sondern es ist eigentlich für mich relativ schlüssig. für mich auch gar nicht so ungewöhnlich, weil Literatur ja immer nicht nur zeigt, was ist, sondern auch zeigt, was sein könnte, was möglich wäre. Und dafür gehört für mich eben auch immer so ein bisschen ein Zerschießen von Realitäten, um mal zu gucken, was eigentlich hinter den Fassaden steckt, die wir uns immer so grandios aufbauen und von denen wir denken, dass sie so sicher und zuverlässig sind. Das sind sie nämlich nicht.
Ja, und ich hatte neulich hier den Moritz Basler im Gespräch, der ja ein Buch darüber geschrieben hat, wo er die These hat, dass eigentlich das Gros der Gegenwartsliteratur realistisch erzählt. Und das, dachte ich, ist ja auch eine Absage ans realistische Erzählen, dieses Buch, nicht?
Ach, ich mag auch realistisches Erzählen sehr, bin nur gerade nicht so drauf. Ich glaube, insofern würde ich jetzt nicht sagen, es ist meine Ansage an die Fantastik und die Absage an den Realismus. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Also meine Welt ist immer schon animiert gewesen und wird es, glaube ich, immer sein. Und vielleicht bin ich da jetzt einfach nur ehrlich und gebe das mal zu, dass ich ein bisschen spinne, wenn ich so auf die Dinge schaue, die alle eine Seele haben.
Ich meinte auch gar nicht so, dass das jetzt ein fantastischer Text wäre in Richtung Genre fantastische Literatur, sondern dass er sich ja gar nicht richtig einordnen lässt. Da sind immer wieder lyrische Passagen eingeflochten. Es springt in den Zeiten. Da sind ganz unterschiedliche Erzählstimmen, viel Dialog, Theaterstück taucht auf, viel Musik. Wie ist diese Mixtur entstanden?
Naja, es gibt wirklich viele verschiedene Beteiligte an der Situation. Also wenn man sich vorstellt, da ist so ein Schiff, da gibt es Unsterbliche, es gibt Leute oder Wesen, die dafür verantwortlich sind, dass das Unsterbliche ist. Es gibt eben wie bei jedem Schiff einen vernünftigen Kapitän. Es gibt Menschen, die dazukommen, die müssen alle anders klingen. Die haben nicht nur andere Stimmen, die haben auch andere Perspektiven. Die schauen natürlich komplett anders auf die Situation. Und deshalb brauchte ich so viele verschiedene Sounds und naja, so die Zeitlinie aufreißen, das macht einfach Spaß. Also das ist ein großer Erzählspaß, während des Schreibens gewesen. Das habe ich tatsächlich echt so für mich gemacht, damit mir das Schreiben nicht langweilig wird, muss ich immer sowas ausprobieren und solche Wolken schlagen. Und ich hoffe, dass das auch im Buch dann aufregend ist natürlich.
Und es hat ja auch was sehr Szenisches oder sehr Akustisches. Haben Sie das auch gehört die ganze Zeit beim Schreiben, habe ich mich gefragt, weil es wirklich, man denkt die ganze Zeit, eigentlich muss man das gelesen hören oder inszeniert.
Also ich höre schon viel Musik beim Schreiben. Man muss wissen, dass auf diesem Schiff, auf dem ich war, ich bin jetzt dann letztes Jahr im November nochmal gefahren, um so die erste Erfahrung nochmal, das Manuskript jetzt nochmal abzugleichen. Und auf dem Schiff ist immer Musik. Also das ist, fährt unter Färöer-Flagge, ist ein skandinavisches Schiff, es wird viel getrunken und es ist immer überall Musik. Also, und meistens Country, was ganz lustig ist, was irgendwie gut zur Hohen See passt. Ja, es gibt diesen tollen Satz aus dem Hamburger Film aus den 90ern, absolute Giganten. Es müsste immer Musik da sein. Und an dem orientiere ich mich auch beim Schreiben.
Und was Sie auch so ein bisschen noch rüber gerettet haben, Sie haben es schon gesagt, die göttlichen Barfrauen, das maßlose Trinken, das kennen wir ja auch schon eigentlich aus den Krimis. Ohne das geht's nicht, oder?
Naja, weil es immer alle meine Figuren irgendwie doch sehr viel mit mir zu tun haben. Und je mehr die trinken, desto weniger muss ich trinken. Also es ist ein rein für mich selbst gesundheitspolitischer Akt.
Und wären Sie damit einverstanden, wenn man sagt, dass das auch sowas wie ein modernes Märchen ist? Denn es steckt ja auch eine riesen Liebesgeschichte drin. Und ich fand, es hatte auch sowas Märchenhaftes.
Ich glaube, es ist insofern ein Märchen, dass am Ende alle Figuren auf ihre Art erlöst werden. Da ist nicht unbedingt Happiness am Start, aber alle erfahren Erlösung, bis auf eine Figur nicht. Was ich sehr, sehr traurig finde und ich lange überlegt habe, warum erfährt die denn keine Erlösung? Und das, der Grund ist einfach, dass das jemand ist, der sich nie entschieden hat, der immer das Beste aus allen Welten wollte. Das ist vielleicht so eine Art, ja, so parabelhaft, so ein bisschen, ja. Ja, so, ja, nicht ganz Märchen, aber es geht so in Richtung Parabel, glaube ich, Fabel, ja.
Das neue Buch von Simone Buchholz. Vielen Dank für dieses Gespräch und viele Grüße nach Hamburg.
Danke, schöne Grüße nach Berlin.
Und der neue Roman von Simone Buchholz trägt den Titel Unsterblich sind nur die anderen und ist bei Suhrkamp Nova erschienen.